Werbung.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei, das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi, eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und die Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt's noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Werbung Ende.
Audio Now.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Herzlich willkommen, mein Name ist Martin Scheufens und wir haben heute einen ganz besonderen Gast, nämlich Gernot Krömer. Gernot ist Moderator unserer Wissenssendung PM Wissen auf Servus TV. Dabei ist er nur eigentlich nebenberuflich Moderator, denn eigentlich ist Gernot Astrophysiker und Direktor des österreichischen Weltraumforums. Und als sei das noch nicht genug, hat er noch einen weiteren Punkt in seinem Lebenslauf, auf den ich ihn heute ansprechen möchte, nämlich Gernot, du bist Analogastronaut. Erklär mir doch mal bitte, was ist das, ein Analogastronaut?
Werbung.
Anne, kennst du das, wenn du eine Idee hast, dir aber das Know-how fehlt, was Richtiges daraus zu machen?
Oh ja, Andreas, da habe ich in meinem Kopf eine ganze Liste von.
Okay, hier ein Tipp, um wenigstens mal eine Sache auf deiner Liste abzuarbeiten. Angenommen, du hast eine Idee für eine Brille, mit der man, während jemand unseren Podcast hört, gleichzeitig sehen kann, um was es geht.
Du meinst, wenn wir in einer Folge über flirtende Tiere sprechen, dann sehen wir gleichzeitig durch diese Brille, wie sich Eselspinguine Steine schenken.
Ja, genau. Und damit diese tollen, von uns jetzt erfundenen Brillen auch an die Leute kommen, gibt es Shopify.
Und die helfen mir dann beim Verkauf?
Richtig. Shopify ist eine Commerce-Plattform, die Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert. Sie helfen dir, deine Produkte auf beliebigen Vertriebskanälen zu verkaufen.
Na, da kriegt man ja gleich viel mehr Motivation, wirklich so eine Brille zu erfinden und zu verkaufen, wenn Shopify mich beim Erstellen eines Online-Shops so toll unterstützt.
So ist es. Shopify hilft dir dabei, deine Produkte bestens zu präsentieren, sorgt für eine reibungslose Abwicklung bei den Bestellungen und Zahlungen, bietet Tools, um dein Business zu managen und das alles an einem einzigen Ort.
Das klingt richtig mega.
Und für alle schlauen Ideen, die ihr da draußen habt, testet Shopify kostenlos und bringt euer Geschäft auf das nächste Level auf shopify.de. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify.
Bevor wir uns dann dort anmelden, müssen wir die Brille allerdings ja erstmal erfinden. Aber das lässt mich jetzt nicht mehr los.
Wir stecken mal die Köpfe zusammen.
Also wir können davon ausgehen, dass in den nächsten 20 bis 30 Jahren die ersten Menschen auf dem roten Planeten landen werden. Da können viele Dinge schiefgehen und damit das eben möglichst risikoarm abläuft, gibt es das im Bereich der sogenannten Analogforschung. Das heißt, in Analogie zu der realen Flugexpedition in den nächsten 20 bis 30 Jahren trainieren wir, testen wir bereits jetzt auf der Erde. Und die Menschen, die das machen, die es im Raumanzug-Simulator stecken, in möglichst Mars-ähnliche Umgebungen, die bezeichnen wir als Analogastronauten.
Wie muss ich mir das vorstellen? Also wie sieht so eine Mission eines Analogastronauten aus? Genau. Kannst du mir das mal konkret erklären?
Also Analogastronauten arbeiten sehr ähnlich auch wie Astronauten, die bei Flugmissionen zugeteilt sind. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr detaillierte Selektion, eine ausführliche Ausbildung, müssen wir immer wieder auch Auffrischungstrainings machen und dann werden wir in sogenannten Mars-Analog-Simulationen eingesetzt. Sprich, wir gehen an Mars-ähnliche Orte auf der Welt und simulieren dort die reale Expedition, wie wir uns das in den nächsten 20 bis 30 Jahren vorstellen. Sprich, man hat eine Basisstation, man hat dann Raumanzüge, man hat robotische Vehikel mit dabei, man hat Luftfahrzeuge mit dabei und macht zum Beispiel dort Trainings und Tests halt, wie man zum Beispiel am besten Bodenproben im Raumanzug entnehmen kann. Wenn wir nicht gerade in Expeditionen sind oder dafür trainieren, gibt es jede Menge an anderen Sachen, bei der Raumanzugsentwicklung mithelfen, Öffentlichkeitsarbeit machen, wir gehen auch in Schulklassen rein zum Beispiel und sehen dort über das Thema Weltraum oder aber auch in Entwicklung von Gerätschaften mitmachen. Das heißt, wir haben eben diese einzigartige Erfahrung, wie es sich denn anfühlen würde, im Raumanzug zu arbeiten und können deswegen auch den Technikern, Medizinern, Psychologen etc. vermitteln, was sie alles wissen müssen, um die nächste Generation von zum Beispiel Raumanzügen entwickeln zu können.
So ein Fall, dass ihr das konkret geplant habt oder auch geprobt habt, das war jetzt erst vor kurzem im Oktober in Israel in der Wüste. Ich durfte da dabei sein, da hattest du mich eingeladen. Mhm. Das war super spannend zu sehen. Die Wüste sah tatsächlich aus wie der Mars. Man hatte den
das
roten
Sand. Das war ein Sneak Preview auf die Zukunft für dich, ne?
Genau. Es war super spannend und man dachte wirklich kurz, man wäre auf dem Mars. Und da habt ihr jetzt 6 Astronauten, du warst jetzt nicht einer von denen, sondern du hast das Ganze geleitet. Einer von den 6 Astronauten waren da 4 Wochen in Isolation. Was war das Ziel, da herauszufinden in dieser Zeit?
Also während dieser Expedition in der Negev-Wüste in Israel haben wir 20 sehr sorgfältig ausgewählte Experimente durchgeführt aus den Bereichen Human Factors, aus den Bereichen Geowissenschaften und der Robotik, wo wir also wissen wollten, welche Materialien können zu welchem Zeitpunkt am besten wie eingesetzt werden, um möglichst effizient zum Beispiel nach Lebensspuren zu suchen. Das heißt, wir haben jetzt die einzelnen Experimente wie ein Roboter hier, eine Drohne da und eine Bodenprobenentnahme dort nicht zufällig ausgewählt, sondern dass sie zusammenpassen. Dass wir haben, also das ist ein der wenigen Male, wo sowas in den letzten Jahren auch weltweit passiert ist, haben wir eine sogenannte Explorationskaskade probiert. Das heißt, das ist eine sorgfältige Wahl, zu welchem Zeitpunkt, wo ich welches Instrument hinsetze, um möglichst optimal Daten zu bekommen, da auch die ganze Datenanalyse-Pipeline dahinter mit einzubeziehen. Das heißt, das war schon unsere 13. Expedition. Was wir unter anderem in den vorangehenden 12 Expeditionen gelernt haben, war, dass man eine Sache sehr, sehr gut verschwenden und an die Wand fahren kann, nämlich die Astronautenzeit. Das ist eine der wertvollsten Ressourcen, die wir in der Raumfahrt haben. Und die Frage ist, wie kann es möglichst effizient einsetzen? Wir gehen davon aus, dass die reale Expedition auf dem Mars circa ein Jahr Oberflächenphase haben wird, wo also zum Beispiel 6 Menschen auf dem Mars ein Jahr arbeiten werden. Das klingt für uns sehr lange, in einem Jahr passiert sehr viel auf der Erde, aber wir wissen auch aus den Expeditionen heraus, dass diese Zeit wie im Flug vergehen wird. Die werden hochbeschäftigt sein und am liebsten noch länger bleiben wollen, weil es so viel zu erfahren gibt. Das ist letztendlich nichts Geringes, als eine neue Welt zu entdecken. Und deswegen möchten wir die Zeit möglichst effizient nutzen und auch wissenschaftlich sinnvoll arbeiten. Nicht, dass wir zum Beispiel nach Lebensspuren suchen und dabei unabsichtlich genau die Gesteinsproben, die wir untersuchen möchten, mit irdischem DNA-Material kontaminieren. Und dieses saubere Arbeiten ist eine außergewöhnlich große Herausforderung. Noch haben wir es technisch nicht ganz gemeistert halt, aber ich denke, bevor wir zum Mars fliegen wollen, müssen wir in der Lage sein, Bodenproben zweifelsfrei sauber zu halten, bevor wir sie zum Beispiel nach Lebensspuren analysieren.
Okay. Ich glaube, ich verstehe das Konzept. Das heißt ja dann, diese einzelnen Sachen, zum Beispiel den Roboter, den kann man auch eigentlich in der Kiesgrube in Deutschland unterfahren lassen oder bestimmte medizinische Sachen kann man auch in Österreich im Labor machen. Aber wahrscheinlich ist dann das eigentlich Interessante, diese Mischung, dass der verschiedenen Experimente alle an einem Ort mit 4 Leuten oder mit 6 Leuten 4 Wochen lang konzentriert diese Organisation.
Genau, also es geht um das ganze Paket sozusagen. Ja, ich kann gewisse Dinge im Labor machen, ich kann gewisse Dinge auch in einem Feldversuch für ein einziges Experiment realisieren, aber es geht auch um das Wechselspiel. Unter anderem auch, um die Human Factors Experimente gut mit Daten zu füttern, weil wenn den Astronauten jetzt mal ein Schlafmangel angedient wird für 2-3 Tage, das kann man noch übertauchen auch. Wenn was kaputt geht, kann er improvisieren. Wenn das Essen nicht ganz so toll ist, dann kann er 2-3 Tage drüber hinwegsehen. Aber wenn all diese 3 Dinge gleichzeitig eintreten, gemeinsam mit einer hohen Arbeitslast, dann haben wir den echten Stress und den können wir im Labor auf andere Art und Weise nicht wirklich reproduzieren. Das heißt, da geht es auch darum, wie können jetzt die Experimente zusammenspielen, wie kann man zum Beispiel Reparaturabläufe da hineinschmuggeln, wie kann man zum Beispiel dafür sorgen, dass Leute trotzdem noch genügend Schlaf bekommen. Und das ist genau das, was dann das ist, was wir, wo wir uns die Hände schmutzig machen wollen. Sagen, also wir lieben den Dreck unter den Fingernägeln sozusagen, wo wir wirklich sagen, das funktioniert nicht halt. Also so gesehen sind wir für jeden Fehler dankbar, den wir machen, denn jeden Fehler, was wir auf der Erde in der Simulation machen, der wird uns hoffentlich dann auf dem Mars nicht mehr begegnen, weil wir was dagegen gelernt haben zu tun.
Man könnte, wenn man das hört zum ersten Mal, Analog-Astronaut denkt, das ist was wie ein Live-Action-Roleplay und es wäre reiner Spaß. Und es sieht auch ruhig großartig aus, wenn dann die, habe ich ja selber gesehen, wenn die dann in ihren Anzügen dann durch die Wüste stapfen, dann denkt man sich, okay, das ist einfach gerade ein riesiges Spaß, ein riesiges Spiel. Aber wenn du das jetzt so erzählst, 4 Wochen in der Isolation, jetzt gerade nach der Pandemie, wo wir alle eh in der Isolation waren, sich jetzt nochmal freiwillig 4 Wochen da rein zu begeben, so körperlich harte Arbeit und wenig Schlaf, das ist ja schon ganz schön anstrengend, was sie machen können. Was muss man dazu mitbringen als Astronaut, als Astronautin, um das mitzumachen?
Also Analogastronautinnen und Astronauten sind sehr sorgfältig selektiert. Wir haben also, ich sage immer so, pathologisch gesunde Menschen, sowohl geistig als auch körperlich auch, die sind nicht nur super fit, sind auf technischen, naturwissenschaftlichen Gebiet sehr gut ausgebildet, sondern sie bilden auch ganz, ganz positive menschliche Eigenschaften ab, wie eine gewisse soziale Wärme auch zu artikulieren, auch in der Lage zu sein, auf Bedarf einen Witz zu erzählen, ein gutes Menü zu kochen, vielleicht einen Zaubertrick auf Lager zu haben, wenn es in der Stimmung nicht so toll ist. Also das sind Menschen, man sagt, ja, das sind jetzt keine Alpha-Tiere, die sich unbedingt in den Vordergrund drängen wollen, sondern man sagt, hey, das ist ein Mensch, der ist prinzipiell sympathisch, mit dem täte ich gerne mal auf ein After-Work-Bier gehen, sozusagen, um seine interessanten Geschichten zu hören halt. Und die haben auch ihre interessanten Geschichten auf Lager auch. Das heißt, das sind Menschen, die also sehr teamfähig sind, die sehr qualifiziert sind, sehr gesund sind und noch dazu in der Lage sind, wirklich diese Hardships, also diese Stressoren, die wir in der Mission haben, auf sich zu nehmen und trotzdem noch in die Kamera zu lächeln, sozusagen. Also das sind schon Leute, man sagt, die repräsentieren eigentlich einen sehr positiven gesellschaftlichen Aspekt, sie repräsentieren eigentlich das Positivste in uns Menschen auch. Ja.
Das ist so ein bisschen anders als die Astronauten, die man jetzt so von der Apollo-Mission sich vorstellt oder von so Filmen wie Armageddon, wo es so diese Hau-Drau-Typen sind.
Der Bruce Willis dann mit dem Helm unterm Arm in Slow Motion zur Rakete zu gehen. Ja, richtig. Das hat sich ja auch wirklich verändert. Also in den früheren Zeiten, da hat es den Begriff der Selektion gegeben, sogenannte Rocket-Jockeys zu finden, wo die Selektion im Wesentlichen ein Weitwinkel-Contest war. Heutzutage suchen wir Teamplayer, Leute, die auch über längere Zeit mit Langeweile sich abfinden können, die auch so ein bisschen der Bastler-Typ sind, die mal ein bisschen länger tüfteln können, ohne anderen Leuten auf den Nerv zu gehen. Man sieht schon, dass wir hier sehr viele Parallelen haben, auch zu anderen Beziehungsmustern auf der Erde, zum Beispiel bei U-Boot-Besatzungen oder bei Langzeit-Segelturns zum Beispiel, wo also Leute mehrere Wochen auf hoher See auf kleinen Raum gemeinsam verbringen müssen, dass wir ähnliche Prozesse sehen und auch die Mechanismen, mit denen Dialogastronauten lernen, in der Stresssituation mit dem Alltag umzugehen, die sind auch wiederum in die andere Richtung übertragbar. Also wir sehen auch, dass viele Ausbildungsaspekte für die Analogastronauten fast 1:1 auf die Pandemie anwendbar sind, wenn Menschen zu Hause eingesperrt sind in der Quarantäne oder in Zwangslockdown, sodass wir eigentlich schon sehen, da ist ein Spin-off vorhanden, also eine Nutzwirkung von einem Projekt, das erst in 20 bis 30 Jahren Realität werden wird. How cool is that? Huh?
Wenn jetzt Zuhörer, Zuhörerinnen gemerkt haben, Das will ich auch machen. Das ist richtig, richtig cool. Wie kann man Analogastronaut werden? Wo kann man sich bewerben?
Genau. Also die Grundvoraussetzungen für Analogastronautinnen, Analogastronaut sind eigentlich meine körperliche Gesundheit. Also ich glaube, ich wüsste jetzt niemanden, der einmal Rauchen angefangen hat bei uns oder so. Einen technischen, natürlich ein Hintergrund ist von Vorteil oder medizinisch, das sind die meisten von uns, oder Pilotenhintergrund. Und alle 2-3 Jahre gibt es bei uns eine neue Selektion. Also wird bei uns noch eine Zeit dauern. Also ich schätze so in eineinhalb Jahren wird es wieder soweit sein, dass wir einen europaweiten Aufruf machen innerhalb aller Mitgliedsländer der Europäischen Weltraumorganisation. Da ist auch Deutschland, Schweiz und Österreich mit dabei, wo man sich bewerben kann. Man muss verstehen, dass es sehr viele Bewerber gibt immer. Also wir haben da mehrere hundert Bewerber auf wenige einzelne Planstellen, die freiwillig besetzt werden auch dann. Das ist schon ein gewisses Commitment, aber ich sage mal, allein die Ausbildung zu durchlaufen ist ja das sehr, sehr, sehr ungewöhnlich. Also von Orbitaldynamik, Vorlesung bis hin zu Quad-Bike-Fahrzeugen, Fahrtechnik, Training, Löschkurse bei der Feuerwehr, bis hin zu Systemmanagement vom Raumanzug, Subsystemen halt. Also es ist schon eine sehr, sehr breite und tolle Ausbildung auch. Und dann natürlich auf die Liste zu kommen von potenziellen Teilnehmern für die Expeditionen, ist dann noch die Icing on the Cake sozusagen. Das heißt, unsere Analogastronauten durchlaufen eine circa dreimonatige Selektion, 5 Monate Grundausbildung, dann kommen sie in den Pool für die Field Crews hinein, aus denen kommen dann die eigentlichen Flight Crews heraus und die gehen dann in die missionsspezifische Ausbildung, das ist so typischerweise ein Jahr, wo sie berufsbegleitend, das macht man bei uns auch freiwillig auch, das sind fast alles Freiwillige, dann auf die Mission aber vorbereitet wird mit dem Experimententraining, mit dem Teamtraining, Ablauftraining und so weiter. Das ist schon, also man geht sehr, sehr gut vorbereitet in so eine Expedition hinein.
Sag mal noch zum Abschluss, du hast ja selber dann auch eben als Analogastronaut warst du im Feld, du hast die ersten Jahre selber mitgemacht, bevor du das Ganze jetzt leitest. Was findest du selbst am tollsten am Analogastronautendasein?
Auf der einen Seite bekommt man die Gelegenheit, mit neuen Technologien zu arbeiten, die zum Teil erst Jahre später im irdischen Bereich sozusagen ihre Anwendung finden. Was für mich in meinen Augen öfter war, das war bei meiner ersten Expedition 2003, die Crew-11 an der Mars Desert Research Station in Utah, wo wir am Ende der Mission ein Privileg bekommen haben, was sehr selten ist. Wir durften einen Nachtaußenbordeinsatz machen. Und da muss ich vorstellen, wir sind also zu viert draußen gewesen, 2 mussten in der Station verbleiben noch. Und man ist im Raumanzug draußen, wir hatten bewusst eine sehr niedrige Arbeitslast bekommen, sodass wir ein bisschen auch Zeit zum Reflektieren hatten. Und man ist im Raumanzug ja nicht ganz alleine, man hat die Funksprüche mit dabei, man hört die Lüftung halt, man hat eine gewisse Geräuschkulisse auch drinnen halt. Aber es war so ein Augenblick, wo wir ganz wenig gesprochen haben, weil wenig Arbeitslast war. Und wir stehen da mitten in der Wüste draußen im Dunkeln, schalten kurz unsere Helmscheinwerfer ab halt. Und da hat es mir wirklich geflasht. Nämlich man sieht dann diesen atemberaubenden Sternenhimmel über sich, der in der Wüste per se schon mal wirklich ganz, ganz toll ist. Mit dem großen Unterschied, dass man nicht wie sonst die Sterne am samtenen Firmament aufgepinnt sieht, wie sonst üblich ist, sondern die Sterne sind praktisch am Visor des Raumanzugshelms drauf projiziert. Das heißt, man nimmt ein Bad mitten in den Sternen, die gerade einmal eine Nasenlänge von einem entfernt sind. Und das war also ein Augenblick, noch, wie man lange darüber reflektiert, auch in den Post-Flight-Debriefings, wo jeder von uns diesen ganz urtümlichen Connex gefühlt hat zwischen wir da auf der Erde und dem Kosmos da draußen, die Realisation, dass wir, dass nicht der Weltraum da draußen ist, sondern wir sind Teil des Kosmos sind. Und das war schon ein ganz beeindruckender Augenblick halt, weil es so viszeral spürbar war, dass wir eigentlich im Grunde unseres Herzens auch eine migratorische Spezies sind sozusagen, die noch tolle Wege vor sich hat und da draußen noch Dinge auf uns warten, die einfach atemberaubend sein werden.
Lieber Gernot, vielen Dank, dass du diese Erfahrung und auch diese Vision jetzt mit uns geteilt hast. Wer Gernot nicht nur hören will, sondern auch sehen will, dem lade ich mal ein, unsere Wissenssendung anzuschauen auf Servus TV. Die läuft in Deutschland jeden Mittwoch um 21.15 Uhr und in Österreich jeden Donnerstag um 20.15 Uhr. PM Wissen auf Servus TV. Nochmal vielen Dank, Gernot, und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön und bleiben Sie neugierig. Auf morgen.
Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.